Herr Professor Lange, haben Sie gerade was gelernt aus diesem Gespräch?
Ja, ich habe gelernt, aber ich hätte doch auch eine Frage, ehrlich gesagt.
Herr Doktor. Geht von Ihrer Zeit ab, mir ist das klar.
Ich kann schon das Herz schlagen.
Sie haben viel über Gäste erzählt und über die Sterne, die Sie nicht interessieren. Aber wo ist eigentlich Ihr Antrieb?
Die Begeisterung, die Leidenschaft für diesen Beruf, das ist meine Theaterbühne. Ich wollte entweder Schauspieler, er war besser, oder Theaterspieler oder Rundfunkmoderatoren. Dreimal nicht geklappt, dreimal total gescheitert. Dann bin ich zurück in meine Kneipe gegangen. Aber das ist genauso wie bei Ihnen, Leidenschaft. Nur Leidenschaft.
Ich glaube, unglaublich viel Passion für seinen Beruf, für das, was er gelernt hat, was er praktiziert hat. Und ich habe auch in der Vorbereitung sehr viel gelernt. Zum Beispiel, und jetzt können Sie natürlich sagen, totaler Quatsch oder entspricht meiner Lebenserfahrung, dass man sich nach Möglichkeit nicht am Freitag, also heute, operieren lassen soll. Richtig oder falsch?
Also wenn Sie mich das vor 10 Jahren gefragt hätten, hätte ich gesagt, das ist totaler Quatsch. Inzwischen gibt es aber große Studien. Es gibt zum Beispiel eine kanadische Studie mit, glaube ich, fast 500.000 Patienten, weit über 10 Jahre nachverfolgt. Und da zeigt sich in der Tat, dass Patienten, die am Freitag operiert werden, schlechtere Ergebnisse haben.
Warum?
Eigentlich ist es leicht erklärbar. Am Freitag ist meist nur noch das junge Personal da. Die anderen sind schon ins Wochenende gefahren. Auch am Wochenende selber sind nicht die Experten da, sondern eher so diejenigen, die noch in der Anfangsphase der Medizin sind. Das heißt, die ganze Betreuung ist in vielen Häusern dann nicht so perfekt. Und es ist schon richtig, dass das kann schon Folgen haben auf die Gesundheit.
Wirklich verrückt, oder? Und vor 10 Jahren hätten Sie es selber noch geleugnet.
Ja, hätte ich völligen Quatsch gesagt. Genauso wie ich diese Mondphasengeschichten auch für völligen Quatsch halte.
Nämlich?
Wir haben immer wieder viele Patienten, die sagen, ich möchte zu einem ganz bestimmten Mondphase operiert werden. Und wir sind da zwar immer darauf eingegangen, aber wir haben das natürlich nicht ernst genommen.
Aber muss man es ernst nehmen?
Ja, ich glaube, man muss es ernst nehmen, nicht wegen des Mondes, sondern wegen des Menschen.
Patienten, ne?
Wegen des Menschen, der dahinter steht. Mhm. Wenn der sich wohler fühlt, dann ist das das Beste überhaupt. Überhaupt, wenn ein Patient in eine Operation gehen muss, der muss sich einfach wohlfühlen. Das ist so ähnlich wie im Restaurant.
Also ich würde mal sagen, zwischen einer Operation am offenen Herzen und einem 4-Gänge-Menü in einem Sternenlokal ist vom Wohlfühlfaktor ein gewisser Unterschied noch da.
Da mögen Sie recht liegen, aber genau das ist es. Das Vertrauen ist die Sache. Das Vertrauen ist Sache. Und wenn Sie den Patienten, Herzpatienten haben vor den Operationen extreme Angst.
Völlig verständlich.
Ich habe schon Angst, wenn ich zum Zahnarzt muss. Aber vor einer Herzoperation, die haben alle Angst.
Und da sagen Sie was Hochinteressantes, dass es gar nichts bringt, dem Patienten zu sagen, wird schon alles gut gehen.
Das ist das Schlimmste, was Sie
machen. Warum? Mich würde es beruhigen.
Nein, es wird Sie nicht beruhigen.
Weil Sie hätten... es wird ihn beruhigen, weil er ist der größte Hypochonder, den ich kenne. Ja. Glauben Sie mir.
Aber gerade...
Das wird Sie nicht beruhigen. Gerade dieses auf die Schulter tätscheln und sagen, es wird schon alles gut, wir kriegen das hin. Das wollen die nicht hören, die Patienten. Die wollen hören, dass Sie als Chirurg sich ans Bett kommen, sich zu ihm setzen, die Operation durchsprechen und ihm das Gefühl geben, ich nehme deinen Fall, deinen speziellen Fall, besonders ernst. Das ist wichtig.
Also es klingt nicht nach Beruhigungsfloskel.
Bloß nicht. Mhm.
Okay, verstehe ich. Und ich weiß, dass Sie besonders wissen, wovon Sie sprechen. Sie haben mindestens 15.000 Herzoperationen vorgenommen in Ihrem Leben. Das Herz ist, Herzversagen, ab einem gewissen Alter einer der häufigsten Ursachen für den Tod. Hat mich Judith natürlich schon völlig bloßgestellt. Auf welche Symptome sollte man achten, wenn man es irgendwie mit dem Herzen hat?
Das ist eigentlich eine knifflige Frage. Das Problem am Herzen ist, dass es durch andere Erkrankungen im Körper, durch Zuckerkrankheit, durch Übergewicht, durch Fettleibigkeit, durch hohe Fette, durch Stress, durch Bluthochdruck, durch all diese Faktoren, die wir nicht spüren, die schädigen aber schon über Jahre das Herz. Das heißt, wenn das Herz dann sich selber zu Wort meldet, dann ist es oft schon zu spät.
Zu spät. Und was man so sagt, es ist eine gewisse, zu einer gewissen Verkrampfung, zum Engegefühl im Brustkorb kommt oder ja, zum Kribbeln am Arm oder so. Stimmt das?
Das ist ganz übel, ja.
Das ist ganz übel.
Das ist auch sehr, also sehr ernst.
Judith, ich kribbel gleich schon bei dir.
Das wollte ich gerne sagen.
Gleich Judith,
ich rufe dich heute Abend noch an. Nein, also das ist dann schon leider ein sehr besorgniserregendes Stadium.
Ja, sehr.
Dass die AOK zahlt nicht zurück heute, die Leute.
Zahlt nicht?
Nee. Das ist gerade eine Diagnose.
Das Tolle am Herz ist doch auch, dass, denke ich mir immer als Nichtärztin, dass es offenbar ja das einzige Organ ist, das die ganze Zeit arbeitet. Ne? Also wenn man schläft, das Gehirn, das ist dann mal im Ruhezustand irgendwie und das kann sich säubern durch Träume, durch weiß ich nicht was. Aber das Herz in einer Tour macht das seinen Job. Wie so ein Motor, der erst halt nach 100 Jahren ausgeht, wie ein Akku, der ewig lang hält.
Ja, das ist so ein bisschen emotional gedacht. Weil die Lunge arbeitet weiter, die Nieren arbeiten, die Leber arbeitet, gerade wenn man abends gut essen war oder trinken war. Alle Organe arbeiten, nur man sieht sie nicht. Aber das Faszinierende ist, dass man diesen Muskel, diesen faszinierenden Muskel vor sich sieht, wie er arbeitet oder ihn spürt, hier oder hier. Das ist das Faszinierende. Wir glauben, nur der arbeitet und die anderen schlafen, aber so ist natürlich nicht.
Aber Judith muss sich zu ihrer Ehrenrettung entschuldigen.
Kein Organ hat eine solche Poetik ausgelöst, ja, in der Literatur, in den Songs. Allein ich kann gar nicht sagen, wie viele Songs es von mir gibt, in denen das Herz vorkommt. Und deswegen meine Frage ist auch, ich habe mal gehört in einer Doku, dass diese jungen GIs, die waren alle so 20, 25, als die von Vietnam zurückkamen, dass die alle diese KHK hatten, diese koronare Herzkrankheit. Und welche Rolle spielt eigentlich die psychische Komponente bei dem Herzen?
Die ist sehr entscheidend. Und viele Chirurgen, auch ich, als ich jünger war, haben das nicht so richtig ernst genommen. Ich hatte ein sehr trauriges Ereignis. Eine junge Frau, eines meiner besten Freunde, ist am sogenannten Broken Heart Syndrom gestorben. Und keiner in der Medizin weiß so ganz genau, was da passiert. Es befällt meistens Frauen, die dann plötzlich sterben. Und selbst bei einer Obduktion wird kein richtiger Fehler gefunden. Aber meistens ist es so, dass die ganz, ganz schwere Probleme in ihrem Leben haben. Bei dieser Frau war es zum Beispiel ein ganz schwer behindertes Kind. Und das hat sie irgendwann nicht mehr geschafft.
Das heißt, dass das Wort vom gebrochenen Herzen, auf das Marianne gerade angespielt hat, in Liebesliedern, das kann sich unmittelbar eine physische Auswirkung
haben. Das gibt es. Das gibt es wirklich.
Was wahrscheinlich etliche ihrer Kollegen leugnen.
Ja, natürlich. Vor allem Chirurgen.
Ich bin, apropos Chirurg, ich bin hellhörig geworden, als Sie gesagt haben, am Wochenende ist es ein bisschen problematisch, weil da sind die Jungen da. Ist es besser, sich einem etwas älteren Chirurgen anzuvertrauen?
Naja, ich habe sehr, sehr viel mit jungen Leuten zusammengearbeitet und sie trainiert. Und ich will die jetzt alle nicht so darstellen, als ob sie schlechtere Ärzte oder schlechtere Chirurgen wären. Aber es ist natürlich jedem hier klar, dass jemand, der 30, 40 Jahre Erfahrung hat, dass man sich dem eher anvertraut als jemand, der 10 Jahre Erfahrung hat.
Ja.
Und das ist so. Und in guten Kliniken ist es ja so, dass wirklich Erfahrene auch am Wochenende da sind.
Ja. Hat ein Chirurg eigentlich vor wichtigen Eingriffen Angst?
Ja. Aber das ist eine ganz interessante Frage, die Sie da aufwerfen. Ich habe erst als ich älter wurde, habe ich angefangen, über das Thema Stress und Angst selber nachzudenken, weil ich viele, viele Jahrzehnte lang Stress und Angst hatte vor Operationen. Und nur wenige meiner Kollegen haben diese Angst auch mit mir geteilt, die sie auch haben. Und ich habe dann eines Morgens, das war, glaube ich, vor 5, 6 Jahren, da sitze ich morgens in der Runde und da sitzen alle Ärzte, es sind so etwa 45, 50 Ärzte, die da sitzen. Und dann habe ich die Morgenbesprechung damit angefangen, dass ich gesagt habe, wer von euch hat eigentlich, ich habe gar nicht Angst gesagt, ich habe gesagt, wer von euch hat eigentlich besonderen Stress manchmal bei den Operationen? Und da kam keine Hand. Keine einzige.
Weil sie Angst hatten, dass das als Schwäche ihnen ausgelegt wird?
Mhm. Und das ist in Deutschland ganz, ganz besonders schlimm. Ein Chirurg meint, er darf keine Angst zeigen oder darf keinen Stress zeigen bei den Operationen. Und wir wissen aus großen amerikanischen Studien, das kann man messen während der Operation, dass Chirurgen natürlich bei jeder Operation besonderen Stress haben. Gerade zum Beispiel bei minimalinvasiven sogenannten Schlüssellochoperationen. Das ist unglaublich stressig für einen Chirurgen.
Und wahrscheinlich ist das Kennen der eigenen Angst das wirksamste Mittel, um die Angst zu überwinden.
Genau so ist es. Das ist ähnlich wie, ich vergleiche das immer mit Bergsteigern. Mhm. Bergsteiger haben auch Angst. Und je wahnwitziger sie steigen, Free-Solo-Besteigung oder ähnliches, je mehr Angst haben die auch, aber die kontrollieren die Angst. Mhm. Und da kommt dann der erfahrene Arzt ins Spiel. Er fängt dann an, wenn er älter ist, die Angst wirklich zu kontrollieren. Weil die Angst hat ja auch was Gutes. Angst führt auch dazu, dass man Adrenalin ausschüttet und einfach besser drauf ist, dass man konzentrierter ist, dass man überhaupt 5, 6, 8 Stunden am OP-Tisch stehen kann. Das geht nur mit Adrenalin.
Ja.
Und das macht die Angst. Aber wenn die Angst dazu führt, dass man fahrig wird, dass man die Kontrolle verliert, dann ist die Angst natürlich kontraproduktiv und ultra gefährlich.
Professor Langer, ist es schön, Professor zu sagen. Entschuldigung, dass ich das so betone.
Wir können auch Rüdiger sagen.
Zeichen meines Respekts für Sie. Rüdiger. Ja, aber Professor Rüdiger ist viel schöner als Kombination. Gibt es einen vernünftigen Grund, der erklären könnte, warum Frauen als Chirurgin praktisch bis vor 20 Jahren nicht existiert haben?
Ja, also aus heutiger Sicht muss ich sagen, es gibt viel mehr Gründe, dass sie Chirurgen sind, als Gründe, dass sie keine sein sollten. Aber ich muss die Geschichte erzählen. Ich habe 1979 mein Staatsexamen gemacht und habe dann gleich im Deutschen Herzzentrum angefangen, weil ich dachte, das ist die Institution überhaupt, da musst du anfangen zu arbeiten. 1980 gab es wahrscheinlich in ganz Deutschland maximal 20 Frauen, die in herzchirurgischen Kliniken gearbeitet haben. Und ich weiß das auch, das ist auch in der Allgemeinchirurgie, Unfallchirurgie, überall war das so. Es gab keine Frauen. Man hat diesen Beruf Frauen nicht zutrauen wollen. Ich glaube, wollen. Und deswegen haben die Frauen auch gar nicht die Chance gehabt, in diesen Beruf zu kommen. Und meine Mutter zum Beispiel, die hat 1943 ihr Examen gemacht.
Auch Ärztin, aber ich glaube in
Lungenfachärztin. Ja. Sie war die einzige Frau im Semester. Hm. Wir haben heute im Bundesdurchschnitt 70% Frauen. Und so kam es zwangsläufig dann in den ersten Jahren, als ich dann im Herzzentrum München die Regie übernommen habe, dass sich mehr und mehr Frauen beworben haben. Und ich erinnere mich noch an eine sehr junge Frau, die mehrere Schulklassen übersprungen hatte. Die war 24 und wollte Herzchirurgin werden. Und ich habe sie angeschaut und habe gesagt, na gut, okay, versuchen wir es mal, aber du bist in einem halben Jahr wieder weg. Das hältst du nicht durch. Das war damals die allgemeine Auffassung. Und gerade diese junge Frau hat mich extrem überzeugt in dem, was sie macht, in ihrer Strukturiertheit und auch in ihrer Durchsetzungsvermögen. Und dann haben wir angefangen, immer mehr Frauen einzustellen. Und heute sind im Deutschen Herzzentrum mehr als 50% der Chirurginnen, der Chirurgen Frauen.
Gibt's Applaus. Herr Professor, ich habe lange in München gelebt und gearbeitet und deshalb kann ich aus Erfahrung praktisch sagen, Sie sind in München eine große Größe. Sie sind als Chirurg bewundert worden, verehrt worden. Sie sind eine Institution gewesen an Ihrem Klinikum. Als Sie 2023 aufgehört haben, ist sogar der Ministerpräsident gekommen, um Sie zu würdigen. Ist Ihnen der Abschied schwer gefallen und ist er auch so schwer geworden, wie Sie befürchtet haben?
Ja, auch das hat eine Geschichte, vielleicht darf ich die noch erzählen. Über diese Situation denkt man als Chirurg und wahrscheinlich in vielen anderen Berufen ähnlich sein ganzes Leben ja auch ein bisschen nach. Nicht, dass es für einen 30-jährigen Chirurgen jetzt schon ein Problem wäre, darüber nachzudenken, wann er mal aufhören muss. Aber irgendwie denkt man, irgendwann kannst du das physisch nicht mehr durchhalten und wahrscheinlich psychisch auch nicht. Und ich hatte damals im Studium, habe ich ein Praktikum gemacht in einer großen Uniklinik. Und da habe ich gesehen, dass einer der bekanntesten Chirurgen Deutschlands, dass der schon jetzt dann 10 Jahre nach der Emeritierung war, dass der praktisch zum OP-Tisch geführt werden musste und ihm die Hände geführt werden mussten, damit er noch eine Operation durchführen konnte. Und damals habe ich mir gesagt, das wird dir niemals passieren.
Und als Sie sich dann entschieden haben, aufzuhören und der Abschied da war, wie war es dann für Sie?
Es war, also ich denke, ich habe mich lang genug darauf vorbereitet, auch wieder eine neue Sinnhaftigkeit für mein zweites Leben zu finden. Ich habe zum Beispiel das Abschiedsfest, von dem Sie gesprochen haben, habe ich allen gesagt, gleich von Anfang an, das ist kein Abschiedsfest, sondern ein Abschnittsfest. Der erste Abschnitt meines Lebens war unglaublich, unglaublich spannend und ich würde ihn nie missen wollen. Aber dieser Abschnitt ist vorbei und jetzt fängt ein neuer an. Und deswegen glaube ich, weil ich mich so bewusst davon getrennt habe und auch körperlich zu dem Zeitpunkt überhaupt noch keine Einschränkung hatte. Ich hätte gut noch 5 Jahre weiter bis 75 oder vielleicht sogar bis 80 operieren können. Hatte ich ein gutes Gefühl, den neuen Abschnitt mit Leben zu füllen.
Herr Professor, leider, ich habe noch 100 Fragen auf Lager. Ich bin auch so neugierig auf das, was Sie berichten können. Vielleicht erlauben Sie mir eine allerletzte Frage, weil Sie auf mich auch einen so aufrichtigen Eindruck machen. Verfolgen Sie die Fälle, bei denen Sie nicht so erfolgreich waren, wo Patienten dann gestorben sind, obwohl Sie sie operiert haben?
Ja, sehen Sie, das ist... Da muss ich auch ganz kurz ausführen, weil das
Leider
Sterben...
Leider nicht ausholen, weil...
Na gut, ich sag nur, das Sterben eines Patienten ist ein grausames Erlebnis, das wir haben. Aber es gibt viel schlimmere Erlebnisse. Die schlimmsten Erlebnisse sind die, wenn der Patient behindert nach der Operation oder aus der Operation herausgeht, wo Sie wissen, gerade wenn das junge Menschen sind, 20, 30-jährige Menschen, die leben jetzt den Rest ihres Lebens mit einer Behinderung, die du zu verantworten hast. Das ist viel schlimmer, weil die Verstorbenen können sie irgendwann verdrängen aus ihrem Kopf. Aber die Behinderten, die können sie nicht verdrängen.
Danke für diese Antwort. Rüdiger.